Heute zu Gast der Gründer und CEO des Schlaf- und Matratzen-Unicorns Emma, Dr. Dennis Schmolzi.
Ich glaube, dass Kapital per se nicht die Lösung ist. Ich glaube teilweise sogar, dass es hinderlich ist. Also durch diese DNA, die wir entwickelt haben, ich habe mit Manu, als wir gestartet sind, darüber diskutiert, ob wir ein Telefon kaufen sollten für 60 Euro oder ob nicht auch ein Telefon für 20 Euro es tut. Also das hört sich erstmal ein bisschen banal an, aber einfach wirklich immer wieder zu überlegen, ob das Geld gut ausgegeben ist. Das macht, glaube ich, einen Unterschied. Und entsprechend auch in China oder in den USA. Okay, wie gehen wir jetzt vor, ohne jetzt einfach zu viel Geld zu verbrennen? Natürlich müssen wir investieren, aber lass uns smart investieren. Und ich glaube, das ist das Unternehmerische. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Der eine und die andere dürfte sich vielleicht jetzt wundern, ist Emma, das Matratzen-Startup von früher, wirklich mittlerweile Unicorn? Und ja, im Podcast kommt raus, es dürfte so sein. Es kommen ganz viele Dinge raus, die man vielleicht so nicht wusste, weil man hat ja Emma, oder ich habe das zumindest so abgespeichert gehabt, als eines der vielen aus der ganzen Kohorte von Casper gestarteten Matratzenunternehmen. Aber die sind wirklich richtig groß geworden, machen fast 700 Millionen Umsatz im letzten Jahr, wollen weiter wachsen, sind weltweit aktiv. Da arbeiten hunderte von Leuten. Der Dennis hat erklärt, warum er glaubt oder wie er glaubt, sich differenziert zu haben von allen anderen, warum er auch so viel erfolgreicher ist als die meisten anderen Matratzen-Startups. Generell ein Wahnsinnserfolg mit nur 5 Millionen Funding, sind die richtig weit gekommen. Mittlerweile haben sie Investoren, haben einen Teil verkauft. Es dürfte ihm persönlich sehr, sehr viel Geld eingebracht haben. Ich habe ihn da jetzt nicht tiefer befragt. Aber wir reden auch hier von der wahrscheinlich erfolgreichsten Direct-to-Consumer-Brand der letzten Jahrzehnte. Also es hat, glaube ich, keiner eine Firma gegründet in diesem D2C-Hype, die so weit gekommen ist wie die Kollegen. Wie gesagt, seinen Trick dazu gibt es gleich im Podcast zu hören, seine Erklärung dafür gibt es zu hören. Es gibt wahnsinnig viel zu lernen über, wie baut man sehr, sehr gut wachsende Unternehmen in sehr umkämpften Segmenten wie eben Matratzen. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Dr. Dennis Schmolzi. Nach vielen, vielen Jahren geht es bei uns mal wieder ums Schlafen. Und jetzt vielleicht mit dem Marktführer, der sich nach vielen Jahren des beinharten Wettbewerbs im Matratzenmarkt durchgesetzt zu haben scheint. Zumindest kommst du mir so an. Die Rede ist von Emma. Emma The Sleep Company, und der Gründer heißt Dennis Schmolzi. Moin Dennis.
Moin Moin.
Ist so gewesen, ne? Oder ist immer noch so? Relativ harter Markt, ne?
Es ist ein wettbewerbsintensiver Markt, absolut. Das ist korrekt. Aber wir entwickeln uns sehr prächtig.
Also mein Intro bezog sich auf Casper. Da hatte ich irgendwie vor vielen Jahren mal einen Podcast zu. Also es ist ja auch eines eurer marktbegleitenden Unternehmens. Ne? Ich glaube, da gibt's oder gab es damals ja eine ganze Reihe von Startups, die Matratzen. Casper war so das amerikanische, auch bekannteste. Ihr seid auch aus der Zeit, ne?
Genau, wir sind eigentlich so ähnlich in Zeiten gestartet. Also Emma gibt es seit Ende 2015, jetzt 6 Jahre. Das war auch die Zeit, wo Casper gestartet sind, auch viele andere gestartet sind, aber Casper ist dann auch irgendwann wieder aus Europa rausgegangen, während wir hier fleißig weitergewachsen sind. Also ja.
Hat euch denn Casper damals inspiriert?
Es gab ja viele wie du gerade beschrieben hast, Startups, die in diesem Bereich unterwegs waren. Und insofern guckt man sich natürlich unterschiedliche Businessmodelle an. Man muss dazu sagen, Casper war nicht der Erste, was viele immer wieder dachten. Aber natürlich hat man über den Teich geguckt und hat auch geguckt, was passiert eigentlich da. Wir waren aber auch schon vorher unterwegs mit einem Geschäftsmodell. Wir hatten mal ursprünglich Matratzen aller verschiedener Couleur und Marken online angeboten. Wir waren eigentlich ursprünglich ein Online-Shop für Matratzen und haben erst dann 2015 sozusagen gewechselt, zweieinhalb Jahre entlang des Weges. Und haben uns dann auf unsere eigenen Produkte und eigene Marke fokussiert. Also es war so ein Prozess bei uns, ja.
Und davor warst du einige Jahre bei McKinsey in der Beratung?
Genau, das habe ich davor gemacht gehabt.
Das heißt, irgendwie eine klassische irgendwie BWL-Studium, dann McKinsey.
Genau.
Und dann überlegt, okay, was macht gerade Sinn zu gründen? Dann kam das Matratzen-Thema.
Ja, das ist, glaube ich, so die klassische Gründerstory, ne? So zu überlegen, wo gibt es eine Opportunität, ja, wo kann man Geld verdienen? Nee, bei uns war das anders. Also du hast gesagt gehabt, ja, Gründer, aber einer der beiden Gründer, also zusammen mit Manuel Müller. Und Manuel hatte schon mit medizinischen Matratzen was zu tun gehabt und hatte insofern gesehen, naja, das ist, medizinische Matratzen ist ein Markt, der ist relativ schwierig, und hatte gesehen gehabt, dass es eine Opportunität gibt, Matratzen auch einfach an den Endkonsumenten zu verkaufen. Und wir waren schon lange befreundet. Ich war eben in der Unternehmensberatung und da kann man durchaus Businessmodelle bauen, Excel-Sheets schrubben und PowerPoints malen. Insofern meinte Manu, ob ich da nicht irgendwie mithelfen will und wir da mal zusammen drauf gucken sollten, ob man nicht in diesem Matratzenmarkt oder breiter auch Schlafmarkt nicht was machen kann. Und so sind wir dazugekommen, oder ich dazugekommen. So war der Startpunkt. Also gar nicht so sehr Excel-mäßig, was für Opportunitäten gibt's und welches Vertical gehen wir jetzt an. Das war nicht unsere Frage.
Okay, aber wenn man aufs Geschäftsmodell guckt, also ne, Matratzenhandel oder auch Matratzen selber produzieren und verkaufen, erscheint ja eigentlich, auch ich habe das damals schon bei Casper schon gedacht, irgendwie jetzt nicht das lukrativste von der Welt auf den ersten Moment. Das ist jetzt, es ist nicht neu, es ist auch nicht so viel Technologie im ersten Moment. Man hat irgendwie relativ schlechte Wiederkaufsraten, sollte man meinen. Also eine Matratze, die kaufst du jetzt auch nicht nächste Woche die nächste oder so. Und mit CRM kannst du da jetzt auch nicht irgendwie den Kunden dann irgendwie wieder motivieren. Also viele Sachen, wo ich so dachte, okay, warum ist es eigentlich so attraktiv?
Ja.
Also warum hat damals ein McKinsey Experte gesagt, okay, darauf wette ich?
Da gehe ich jetzt drauf. Ja gut, ich bin ein bisschen risikoavers. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich überzeugt war. Aber also im Sinne von, wir haben unseren ersten Online-Shop gestartet und da habe ich erstmal geguckt, wie die ersten Umsätze sich so entwickelt haben, bevor ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich. Nein, aber es ist ein spannender Markt. Es ist ein spannender Markt, weil er so eingefahren war. Also unser Ziel ist es ja nicht einfach, irgendwie das nächste Produkt zu entwickeln, sondern unser Ziel ist es wirklich, Schlaf zu verbessern. Und wenn du darüber nachdenkst, Innovation in dem Bereich ist doch fast nicht vorhanden. Von daher unser Ansinnen ist, und das haben wir auch zum Beispiel schon geschafft, indem wir jetzt Matratzen bauen, die immer wieder testiger werden. Also europaweit haben wir ganz viele Testsiege für unser Produkt erlangt, was andere Firmen, die schon seit teilweise fast ein Jahrhundert in der Industrie sind, noch nicht hinbekommen haben. Und wir gehen aber auch irgendwie einen Schritt weiter. Also was wir jetzt gerade entwickeln und entwickelt haben, auch schon auf dem Markt haben, ist eine Matratze, die smarter ist. Also warum soll das ein passives Produkt sein, wo man sich nur drauflegen kann? Warum passt sich das Produkt nicht aktiv an jemanden an? Also wenn ich mich nachts von links nach rechts drehe, da kann noch mehr passieren. Und das haben wir entwickelt, also eine smarte Matratze, die sich auf den Körper anpasst. Und in diesem Sinne denken wir über Schlafinnovationen nach und haben ein R&D-Team bei uns in Frankfurt sitzen, das 30 Mann umfasst, um genau dieses voranzutreiben. Also es ist ein total spannender Bereich. Also
euer Kernprodukt sind Matratzen oder eine Matratze?
Unser Kernprodukt heute, Brot- und Buttergeschäft, sind Matratzen tatsächlich. Aber wir sehen uns als Schlaffirma. Ne? Deswegen auch dieser Untertitel The Sleep Company, weil wir sagen, wir wollen Schlaf verbessern. Und da denken wir auch sehr breit drüber nach, was das bedeutet und arbeiten da an neuen Produkten. Und ich glaube, das hat auch Schlaf verdient. Also nur mal sozusagen alle Hörer, das mal klar zu machen. Ich meine, wir schlafen ja nicht nur ein Drittel unseres Lebens, also idealerweise 8 Stunden, sollte man jedenfalls. Also für alle, die hier ein bisschen vielleicht Schlafdefizit haben. Aber es ist auch einfach enorm wichtig fürs Immunsystem, fürs Lernen, sogar für die emotionale Gesundheit ist es enorm wichtig zu schlafen. Also man hat rausgefunden in der Forschung, dass das Träumen hilft, emotionale Momente besser zu verarbeiten. So, deswegen, Schlaf ist super wichtig und deswegen ist das eine schöne Aufgabe, wirklich, mit der ich mich sehr identifiziere, Schlaf zu verbessern.
Wie viele Matratzen hast du schon verkauft?
Das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht genau. Aber es sind Millionen, ja, die Millionen wir inzwischen haben. Ja, ja.
Okay, das heißt, das führt mich zur nächsten Frage. Du kennst es auch aus dem Podcast hier. Ich versuche mal so ein bisschen, mich an Umsatz ranzutasten.
Ja.
Was macht ihr da?
Wir haben letztes Jahr 645 Millionen umgesetzt.
Wow.
Und
okay.
Das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, es gibt nicht so viele Firmen, die innerhalb von, wir sind jetzt 6 Jahre alt, innerhalb von 6 Jahren auch so einen Umsatz.
Also jedes Jahr 100 Millionen Umsatz dazu oder noch mehr, ja.
Ja, also wir sind um 60% gewachsen, von 405 Millionen auf jetzt 645 Millionen letztes Jahr.
Wie viele Leute hast du da
jetzt? Wir haben jetzt neueste Zahlen, fast 900 Leute bei uns in der Firma.
Du sitzt in Berlin?
Nein, wir sitzen in Frankfurt und wir sitzen nicht nur in Frankfurt, inzwischen auch in Lissabon, in Mexiko, auf den Philippinen und in Shanghai. Also wir haben 5 Offices inzwischen, also es ist sehr international geworden. Wir sind in 30 Ländern unterwegs.
Aha.
Und genau, also von daher, wir sind weltweit inzwischen unterwegs.
Und verkauft ihr jetzt durch den Handel, glaube ich, habe ich in der Vorbereitung gelesen, also ihr verkauft auch an den berühmten Matratzen Concorde, aber ihr verkauft, macht auch Direct-to-Consumer, ihr macht beides.
Genau, wir sind ursprünglich aus dem Bereich Online-Handel gekommen, wie gerade eben beschrieben. Das heißt, es ist unser Direct-to-Consumer-Geschäft, mit dem wir ursprünglich gestartet sind, aber wir sehen uns inzwischen als Omnichannel-Player. Also wir sind in, ich glaube, über 3500 Läden weltweit inzwischen, bei mehreren hundert Handelspartnern. Also ist schon ein sehr ordentlich gewachsenes Geschäft. Und es freut mich immer so, ich merke ja gerade, dass du so ein bisschen überrascht auch vielleicht bist. Wir sind, glaube ich, immer wieder so ein Underdog der deutschen Startup-Szene.
Habt ihr größte Investoren aufgenommen am Anfang?
Wir haben nur 5 Millionen Euro eingesammelt und ganz ehrlich, wir waren sicherlich nicht die Besten darin, Kapital einzusammeln. Also am Anfang hätten wir gerne sicherlich mehr eingesammelt, aber wir haben es nicht geschafft. Da fehlten uns wahrscheinlich irgendwelche Fähigkeiten, vielleicht eine große Story zu erzählen. Andersrum, um es mal so zu formulieren, wir waren auch immer risikoavers, oder ich bin sehr risikoavers insofern. Wir haben immer sehr bodenständige Pläne gemacht, die haben aber dann immer übererfüllt.
Okay.
Also
ist ja sehr kapitaleffizient. Also aus 5 Millionen jetzt einen Umsatz zu machen von 650 und wahrscheinlich einen Firmenwert, wie ist das so? Wie tradet Casper gerade so Umsatz?
Ja, ich glaube, Casper hat sich gerade ein bisschen anders entwickelt. Vielleicht hast du das insofern dann nicht mehr verfolgt. Casper ist jetzt inzwischen noch von der Börse gegangen.
Ah, okay.
Wurden verkauft für etwa 300, ein bisschen was, glaube ich, 300 Millionen.
Mhm.
Also von daher, ich glaube, da kann jeder seine eigene Rechnung machen. Man kann sich natürlich Wettbewerbe angucken, die börsengelistet sind und Multiple anwenden.
Welche gibt es denn da?
Also es gibt zum Beispiel einer der weltweit größten ist Tempo Sealy, heißen sie, sind jetzt schon sehr lange am Markt, also jetzt kein Startup. So, auf den kann man nicht gucken, was
da ist. Was haben die für ein Umsatz-Multiple?
Den genauen wüsste ich jetzt selber nicht im Kopf. Also
2 bis 3 sowas in der
Art? Ja, das ist nicht so hoch. Nee, wird irgendwo zwischen 1 und 2 liegen.
1 und 2.
Ja. Okay,
so nehmen wir mal an, bei euch, aufgrund des Wachstumsläge ist bei 2, dann wäret ihr de facto Unicorn.
Das ist jetzt deine Rechnung.
Ja, ja gut. Aber also wir reden ja in Deutschland immer über Unicorn-Listen und suchen danach und da seid ihr bislang jetzt nie aufgetaucht.
Wir sind eher so die Underdogs. Genau, wir machen einfach gutes Geschäft, wir wachsen gut, wir entwickeln uns gut. Also ich meine, tatsächlich, wenn du die Wachstumszahlen anguckst, du hast ja Tarek Müller wirklich oft hier als Stammgast, habe ich leider noch nicht persönlich getroffen, aber About You ist, glaube ich, in diesen ersten 6 Jahren so gewachsen wie immer in den ersten 6 Jahren. Also ich glaube, wir standen dann irgendwo bei 700 so viel Millionen, wir haben jetzt bei 645 Millionen letztes Jahr geendet. Also insofern, das ist eine sehr ähnliche Wachstum.
Wie machst du das? Also wo holst du die Kunden her? Wie geht das?
Was ist das? Was ist da die Magie?
Matratzen verkaufen ja andere. Also die sind ja jetzt ja nicht, dass man sagt, hier sind jetzt irgendwie Impfstoffe oder so.
Ja, absolut. Ich glaube schon, dass es darum geht, dass man ein gutes Produkt hat. Definitiv. Aber das, woran wir insbesondere glauben, warum unsere Unternehmung erfolgreicher ist als viele Wettbewerber, als alle Wettbewerber, ist die Art und Weise, wie wir an die Dinge herangehen. Also ich glaube, am Ende ist es Execution. Nicht so sehr, wie viel Geld du hast oder ähnliches. Ich bin dann insofern auch immer ein bisschen fast erschrocken. Also mein View zu Unternehmertum ist nicht per se einfach nur was Großes zu bauen. Ich glaube, das Spannende ist und Unternehmerische ist, wenn man was Großes baut mit limitierten Ressourcen. Und von daher, ich finde manchmal, wie man es in der Startup-Szene sieht, die Definition über wie groß ist deine Finanzierungsrunde und wie viele Leute hast du, so bedingt hilfreich. Weil eigentlich ist doch das spannendste Unternehmen, was eigentlich kein Geld braucht und vielleicht noch nicht mal Leute braucht und damit riesengroß wird. Also von daher, ich habe da ein bisschen eine andere Definition, glaube ich, bei Unternehmertum. Ich glaube, dass es dann entsprechend um die Execution geht. Also wie kriegt man das hin? Ich glaube, wir sind ein sehr komplementäres Team, Manuel und ich, mein Mitgründer und ich. Aber es geht dann auch darum, wie wir rekrutieren, wie wir die Organisation bauen. Also zum Beispiel Organisationsdesign beschäftige mich die Mehrheit meiner Zeit mit solchen Themen, mit People und Org-Themen. zum Beispiel, wie bauen wir die Organisation, dass sie dieses Unternehmerische behält, auch wenn wir jetzt 900 Leute sind? Also Dinge wie keine Boni zu haben, keine Budgets zu haben, keine Approval-Prozesse zu haben.
Warum gibt es bei euch keine Boni? Boni sind doch meistens was, wo die Leute, Mitarbeiter sagen, Mensch, super.
Genau, alle denken, es ist total super und dann laufen die Leute ein bisschen schneller. Ich glaube, dass die sehr kurz gedacht sind. Zeigt sogar auch Forschung. Ich glaube, es gibt einen ganz tollen TED-Talk von Dan Pink, war das, der darüber spricht, dass in der Forschung Common Sense ist, dass Boni nicht helfen, aber sie trotzdem bis heute überall angewendet werden. Aber du hast Themen wie ein Bonus kannst du in einer komplexen Situation wie einem Unternehmen nicht perfekt definieren. Das heißt, vor allem dann auch in einem agilen Umfeld ist die Zieldefinition doch innerhalb von teilweise Wochen schon wieder nicht mehr die richtige. Und das zu ändern, man musste mit dem Mitarbeiter sprechen, musste ihm erklären, okay, dass es jetzt eine andere Bonusdefinition schon wieder gibt und das ist aber vergleichbar zu dem, was er vorher erreicht haben könnte und sollte. Also das ist irgendwie eine müßige Diskussion. Dann hast du plötzlich Leute, die eine eigene Agenda haben und das führt zu Firmenpolitik. Es führt zu Ellbogen. Es führt nicht dazu, dass man sagt, okay, was schaffen wir hier gemeinsam am besten? Also bei uns in der Firma ist es so, wenn wir feststellen, naja, dass irgendwie ein Bereich, keine Ahnung, CRM läuft nicht so gut, wir brauchen aber Kapazität im anderen Bereich, dann setze ich einfach die Leute um, dann shiften wir die Kapazitäten. Oder wenn wir feststellen, das eine Land wächst schneller als das andere, beide brauchen Softwareentwicklungskapazität, naja, dann priorisieren wir halt einfach um. Da wird nicht lange diskutiert, weil jeder versteht, das macht Sinn für die Firma. Mhm. Und das kriegst du nicht hin, wenn du...
Aber glaubst du wirklich, dass mit denen, sagen wir Org-Themen, Design oder wie sagst du dazu, Organisationsdesign-Themen, in so einem Markt wirklich so viel Differenzierung oder so viel Vorteile rausholt, damit man sich jetzt gegen, es gibt ja wirklich reichlich Matratzenanbieter, ja. Klassische und ja. Neue. War das wirklich die Sweet Spots, die euch da geholfen haben?
Genau wie du reagierst, ist die Reaktion, die wir immer wieder von Investoren in der Vergangenheit dann bekommen hatten. Deswegen waren wir so schlecht, Geld einzusammeln, weil da gesagt haben, ja, aber das kann ja nicht sein. Aber es ist so. Ich glaube, wenn man bei uns vorbeikommt in Frankfurt, jetzt ist natürlich Corona-bedingt ein bisschen anders, aber wenn man sozusagen diesen Bienenstock einfach mal erlebt, merkt man, dass das ein sehr unternehmerisches Umfeld ist. Wir haben ja 2020 Haniel als Investor, als Partner mit an Bord bekommen. Und Teil des Grundes, warum sie investiert haben, war, weil sie diese DNA, die wir haben, dieses Organisationsdesign, das Herangehen, nutzen wollen für die Transformation ihrer anderen Geschäftsmodelle, die sie haben. Also von daher, es ist die Art und Weise, wie wir vom Recruiting nicht erfahrungsbasiert, sondern persönlichkeitsbasiert, wie wir Leute auch heute noch, ne? Es ist immer so die Startup-Story am Anfang, dass du Country Manager wirst, mit, keine Ahnung, wenig Erfahrung. Aber bis heute ist es so, dass Leute, die Praktikanten oder gerade aus der Uni kommen, bei uns dann innerhalb von einem Jahr in Land verantworten, wie Schweiz oder Österreich. Also insofern, ich sage immer wieder gerne, Leute, die bei uns starten, und vielleicht auch uns als unternehmerisches Sprungbrett sehen, innerhalb von 2 Jahren da teilweise dann 2-stellige Millionenumsätze anfangen aufzubauen, weil unsere Organisation das hergibt, weil man das sozusagen in diesem Umfeld schaffen kann.
Aber trotzdem musst du ja irgendwie an die Kunden ran. Du musst ja irgendwie die Marke Emma in den Markt tragen. Das geht jetzt nicht. Also da muss man ja schon gucken, ist das alles am Ende dann über Google? Suchen die Menschen nach Matratzen und ihr macht es besonders clever, dass man euch findet? Oder habt ihr da auch irgendwelche anderen Kommunikationspunkte gefunden, um halt ja, das so stark zu beschleunigen?
Ja, ich glaube, das, was wir einfach sehr gut können, ist dann Exzellenz. Und insofern, um deine Frage vielleicht ein Stück weit weiter zu beantworten, natürlich sind es nicht einfach nur die Organisation, sondern es ist das, was die Organisation am Ende macht. Und so haben wir es hinbekommen, ein R&D-Team aufzubauen, das Testsieger erzielen kann. Aber wir haben auch ein Marketing-Team aufgebaut, das einfach das effizienteste Online-Marketing hinbekommt, von dem, was wir zumindest sehen, in diesem hart umkämpften Markt. Und deswegen sind wir selbst in einem Markt, wir sind spät in UK gewesen im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Also wir hatten 2 Wettbewerber, die in UK gestartet sind, viel auch Funding bekommen haben. Wir sind dann nach 2 Jahren oder so sind wir dann da in UK gestartet und dachten, da werden wir immer so ein bisschen der kleinere Spieler bleiben. Aber das ist nicht der Fall. Wir sind inzwischen der Größte in UK, weil wir das Online-Marketing besser betreiben als unsere Wettbewerber.
Und Online-Marketing heißt dann Performance-Marketing im Wesentlichen?
Ist viel Performance-Marketing. Also absolut Google AdWords, Facebook, Instagram und TV sind so mit die Hauptkanäle.
Und da kann man sich auch, diese Kanäle sind ja bekannte und auch jetzt noch nicht mehr ganz neu. Und trotzdem kann man sich da auch differenzieren über Qualität. Also man kann das besser und schlechter machen, weil gefühlt ist es ja so, man macht es an, bietet auf Keywords, die Keywords sind auch bekannt, die Preise sind irgendwie auktionsbasiert, man braucht eine conversion-starke Seite. Wo kann man da einen Wettbewerbsvorteil heute noch erzielen? Früher ging das, aber heute würde ich sagen, schwierig.
Aber ich glaube, alleine wenn du über TV nachdenkst, wie messe ich denn TV? Wie tracke ich das denn? Das ist kein Online-Kanal, die Leute kommen irgendwie dann auf meine Webseite, wie kann ich die dann identifizieren, dass die aus dem TV kommen? Das sind nicht so ganz einfache Fragen. Und wenn du das Ganze dann komplexer siehst mit, okay, dann gehen welche nochmal über Google, dann gehen die nochmal über, weiß ich nicht, oder kommen über eine Empfehlung von einem Kunden wieder. Wie baue ich das in ein gesamtes Attributionsmodell? Also das ist, glaube ich, nicht so eine ganz einfache Aufgabe, wo ich glaube auch andere Firmen durchaus intensiv dran arbeiten, also große Firmen. Und ich glaube, wenn man da einen besseren Anklang findet, ein besseres Herangehen findet, dass man da durchaus Performance rausholt.
Aber ihr seid nicht so die Typen, die jetzt irgendwie mit, sagen wir mal, unglaublich aggressiven Creatives oder irgendwelchen edgy Aktionen irgendwie agiert. Ihr macht das eher konservativ gut.
Ja, ja, ich glaube, das beschreibt es sehr gut. Also ich muss eingestehen, ich glaube, wir haben jahrelang Marke nicht verstanden. Also es gibt ja viele Startups, die glauben, okay, wir müssen jetzt erstmal die Marke aufbauen. Wir haben lange Marke eigentlich nicht wirklich verstanden, sondern haben uns einfach nur angeguckt, was funktioniert. Und lass uns doch die Marke sein, die funktioniert. So, also eher performancegetrieben ranzugehen. Das hat sich inzwischen natürlich gewandelt, weil wir natürlich den Wert von Marke auch verstehen. Inzwischen musste ich zulernen. Aber es ist erstmal sehr performancegetriebenes Optimieren gewesen.
So und Marke verstehen, was macht ihr jetzt für die Marke? Also was ist da so?
Naja, als wir gestartet sind, haben wir, Emma war in Word, ich weiß gar nicht, was für eine undefinierbare Schriftart, in einem undefinierbaren Blau, Grau, Grün entstanden. Also da hat sich keiner, also das habe ich irgendwie in der Nacht- und Nebelaktion dann zusammengezimmert gehabt. Ja. Inzwischen ist für uns sehr klar, wie wir uns positionieren. Es geht wieder um Waking Your Best. Es geht darum, dass du durch Schlaf einfach ein besseres Leben hast, ein besseres Selbst sein kannst. So, und das zu spielen und sich darüber auch zu differenzieren emotional, das ist das, was wir inzwischen verstanden haben, auch können, was wir in unseren TV-Spots widerspiegeln, auf der Webseite widerspiegeln, was man auch konsistent dann spielt. Und das hat natürlich einen Mehrwert. Ich glaube aber, dass man sich damit beschäftigen sollte, wenn man schon Kunden hat. Ich habe halt oft das Gefühl, dass Startups sich sehr früh damit beschäftigen, zu früh damit beschäftigen und dann auch Geld verschwenden.
Aha. Oh, mittlerweile macht eine Agentur das auch oder macht er selber so die Markenthematiken?
Wir machen viel, viel selber. Wir holen uns punktuell Unterstützung. Dann, wenn wir merken, dass wir die Kapazität oder die kreative Kapazität vor allem auch manchmal nicht haben. Ich meine, es gibt ja, das ist auch immer wieder bereichernd, sozusagen extern nochmal da drauf gucken zu lassen. Also diese letzte Arbeit, die wir da gemacht haben, haben wir auch externe Unterstützung gehabt, ja.
B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Nicht immer, aber ab und zu. Das weiß ich selber. Und genau hier will Along mit seiner Lösung ansetzen. Also E-Mail-Schleifen vermeiden, E-Mail-Ping-Pong vermeiden, dafür sorgen, dass Verkäufer verstehen, was die Interessenten intern so abstimmen. Vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Materialien, die häufig solchen Mails angehängt sind, stets aktuell sind. Nur, wie kann das alles gehen? Was genau macht Along? Sie bauen sogenannte Along Spaces, also im Kern Digital Sales Rooms, in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Along Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessentinnen und Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos Alongspace, ein Wort, alongspace.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Und die Matratzen selber, also das Produkt spielt eine große Rolle bei euch. Da gibt es ja auch mal diese Ansätze, die ich auch von, glaube ich, bei Casper habe ich schon mal gelernt, was man kauft die Matratze, kann die dann kostenlos umtauschen. Die ersten 90 Tage macht ihr, glaube ich, auch, ne?
Genau.
Das heißt, man braucht ein gutes Produkt, weil sonst kriegt man es zurück oder vielleicht kriegt man es auch nicht zurück, weil eine Matratze schickt eh keiner zurück, ist ja so ein bisschen immer die Frage. Aber ihr steckt da sehr viel Mühe rein. Wer macht denn das? Also wird das in Deutschland gemacht oder wo?
Genau, also wir haben, ich habe ja gerade beschrieben, wir sind inzwischen ja weltweit unterwegs. Insofern, wir haben sehr viele Produktionspartner. Also unser Ansatz ist, dass wir die Matratzen oder die Produkte insgesamt, ne, auch Betten, Decken, Kissen, unsere smarte Matratze, das bauen wir alle oder entwickeln wir alles selber. Im Sinne von, ne, Design, wie muss das gebaut werden, damit es ergonomisch ist, damit es haltbar ist, etc. Haben dann aber Produktionspartner für die 30 Länder, die wir haben, auch inzwischen weltweit. Die europäischen Matratzen kommen aber eben aus Europa, die Matratzen für Lateinamerika kommen aus Lateinamerika, die Matratzen, gut, teilweise werden sogar nach Asien und Pazifik, also im Sinne von nach Australien unter anderem, exportieren wir sogar Matratzen von Europa aus. Also viel findet hier viel in Europa statt, weil es auch einfach Sinn macht. Also es ist ja ein großes Produkt, aber es ist ja nicht ein, wie soll ich sagen, es ist auch viel, also es ist ja kein, also es ist ja nicht wie ein iPhone sozusagen, wo du so ein kleines Produkt hast, was einfach sehr viel wert ist. Eine Matratze ist einfach ein sehr sperriges Produkt.
Was kostet bei euch eine Matratze?
Geht los bei etwas über 200 Euro. Und dann gibt es aber auch wirklich unsere smarte Matratze. Die verkaufen wir jetzt nicht in Deutschland, aber die kostet ein paar tausend Euro.
Warum verkaufen wir die in Deutschland?
Wir haben da sozusagen unsere Strategie, wie wir vorgehen. Ich glaube, so ein smartes Produkt musst du eher über Handelspartner präsentieren. Während zum Beispiel in der Schweiz kauft man sowas Teures auch durchaus online. Also deswegen sind wir momentan mit der smarten Matratze in der Schweiz unterwegs. Aber wir haben so unsere Roadmap, wie wir das ausrollen.
Und weil du so oft smart sagst, ist es dann irgendwie der Schaumstoff, der dann irgendwie das besonders, oder ist es irgendwas Digitales daran?
Nee, genau, es ist wirklich ein digitales Produkt im Sinne von, du hast eine Sensormatte da drin, die erfasst und erkennt durch künstliche Intelligenz, wie du gerade drauf liegst. Also es ist eine Positionserkennung und kann dann die Schulterzone und die Hüfte anpassen. Weil wenn du auf der Seite liegst, musst du die Schulter mehr entlasten. Während du auf dem Rücken liegst, muss die Schulter eher fest sein, damit der Rücken gestützt wird. Mhm. Und das macht die Matratze dann aktiv. Die passt sich dann irgendwie 40, 50, 80 Mal in der Nacht an, je nachdem, wie oft du dich hin und her wälzt.
Und das muss man dann irgendwie auch an Strom anschließen dann?
Ist am Strom angeschlossen, genau.
Aha. Das habt ihr euch quasi auch ausgedacht, habt ihr ein Patent drauf dann?
Wir haben einen der Aktuatoren, also der mechanischen Teile, haben wir tatsächlich patentieren lassen, ja.
Aha. Und sag mal, warum, hast du gerade erzählt, habt ihr jetzt die Mehrheit, also ich glaube 50,1% an Haniel, das ist ja so ein, mir als gebürtigen Ruhrgebietler sagt das was, es ist ja so eine Industriedynastie.
Ja.
Was war da der Treiber? Ist jetzt kein so super likely owner.
Nee, aber was schön war, ist, wir saßen mit Thomas Schmidt, dem CEO von Haniel, Anfang 2020 saßen wir zusammen, haben festgestellt, dass wir sehr, sehr ähnlich ticken. Also das, was ich ja vorhin so ein bisschen angeteasert hatte im Organisationsdesign, wie wir so eine Firma bauen, die unternehmerisch tickt. Und haben festgestellt, dass wir da ja einfach ähnlich denken und dass das eine gute Partnerschaft werden kann, weil natürlich Haniel sehr finanzkräftig auch ist. Insofern, wenn es mal Opportunitäten gibt, ist es immer gut, einen starken Partner an der Seite zu haben. Und so hat sich das ergeben. Zumal wir eben dann viele kleine Investoren drin hatten. Wir hatten wirklich Family and Friends Runden gemacht. Ne? Also wir hatten, glaube ich, ein Cap Table von 50 Leuten. Und den haben sie dann auch einfach mal konsolidiert. Und so ist das zustande gekommen. Und,
aber die haben einfach wirklich keine Kapitalerhöhung gemacht und die haben wirklich einfach Anteile gekauft.
Genau, und keine Kapitalerhöhung, es wurden nur Anteile verkauft, ja.
Das war dann wahrscheinlich für dich, jetzt, ne, vor 2 Jahren war der dann schon relativ groß, also jetzt noch nicht die Größe wie jetzt, aber war dann wahrscheinlich für dich schon, hat sich dann sehr gelohnt, die letzten Jahre in Matratzen gesteckt zu haben.
Unser Geschäft lohnt sich insgesamt.
Okay. Aber gibt es da jetzt auch Verknüpfungen in den Konzern hinein? Nee, am Ende ist das ein Investor.
Ich hatte es ja vorhin beschrieben. Also ja, es ist erstmal ein Investor für uns im Sinne von, oder ein Partner, würde ich sogar eher sagen, ne? Weil es gab ja kein Investment per se. Ist ein Partner für uns, mit dem wir zusammenarbeiten und wo ich tatsächlich auch immer wieder mit involviert bin in dieser Transformation, die ich vorhin beschrieben hatte. Also wir diskutieren gerade, wie kann man bestimmte Ansätze in dieses, ne, dieses unternehmerische Denken in andere Portfoliounternehmen mit reinbringen. Da bin ich sozusagen Teil der CEO-Community, wie wir sagen, und versuche das zu unterstützen, ja.
Okay, und das ganze Business, man kann ja auch nur solche Verkäufe machen, also Secondaries am Ende, keine Kapitalerhöhung, wenn das alles aus dem Cashflow so wachsen kann. Das heißt, ihr habt es auch geschafft, das sehr profitabel oder sehr, sehr viel Cashflow zu generieren. Am Ende seid ihr, glaube ich, sogar profitabel, ne?
Genau, wir laufen profitabel schon seit ein paar Jahren.
Und das bei erheblichen Investments?
Natürlich müssen wir auch investieren. Also wir gehen zum Beispiel gerade China an, was sicherlich nicht der einfachste Markt ist. Oder in den USA sind wir jetzt auch präsent. Das sind zum Beispiel Märkte, die erfordern auch ein bisschen Durchhaltevermögen und Investments, das stimmt.
Das heißt, die Marge auf so einer Matratze ist schon ganz gut?
Die Marge auf einer Matratze ist so, dass wir auf sich ein Geschäftsmodell haben. Aber ich meine fairerweise auch die ganzen Retailer, die in dem Bereich unterwegs sind und die ganzen Wettbewerber, die wir haben, haben ja auch ein Geschäftsmodell. Also von daher ist es ja nichts Überraschendes, dass man mit Matratzen oder mit vielen Produkten, die man braucht, auch Geld verdienen kann. Also alles andere wäre absurd.
Aber das heißt, es muss ja eine gute Marge sein, weil die Wiederkäufe können es nicht sein, oder doch?
Nee, die Wiederkäufe, du hast typischerweise natürlich eine Zeit von 10 Jahren. Was man versucht, was alle versuchen, ist natürlich über Produkte wie Kissen, Decken und Co. Auch einen Wiederkauf zu erzielen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir damit hinkommen, wie beschrieben. Klar, also wir müssen gucken, dass wir unser Marketing davon bezahlen, wir müssen gucken, dass wir unsere Leute davon bezahlen. Aber das absolut funktioniert.
Und
also du bist jetzt so überrascht, dass es ein Geschäftsmodell ist, mit dem man Geld verdienen kann.
Nein, das bin ich nicht. Nein, nur ich habe ja gesagt, das ist halt in der Gründerszene eines der Modelle, die ich nicht erwartet hätte. Ne? Ich kann verstehen, dass es Diskussionen gibt über E-Commerce, als es neu aufkam oder viele Sachen, die dann halt einfach so logisch, als die Netzwerke kamen, die sozialen Netzwerke, da war okay, jetzt versucht ihr ein Netzwerk zu bauen. Da war mir schon klar, dass wenn man das schafft, dass das irgendwie tolle Margen hat und so. Bei Matratzen ist das auf den ersten Blick jetzt ja ein sehr, sehr altes Geschäft irgendwie so und natürlich auch schon immer margenstark gewesen. Man kann es anders machen. Insofern, das verstehe ich schon.
Ja, aber ich glaube, insofern ist genau das, was wir vorhin schon hatten, ne? Exzellenz entlang der gesamten Supply Chain musst du hinbekommen. Und das ist, was uns auch unterscheidet. Also es gibt ja auch viele US-Wettbewerber, wir haben ja über welche gesprochen. Also Casper ist einer, ein anderer, auch großer in den USA, die haben Schwierigkeiten mit der Profitabilität. Die kriegen die Profitabilität da nicht hin. Zumindest nicht nachhaltig. Und insofern...
Was machen die falsch?
Es ist schwierig für mich, outside in wahrscheinlich über die Wettbewerber zu sprechen. Aber ich glaube, das, was wir richtig machen, ist, dass wir entlang aller Punkte versuchen, Exzellenz zu schaffen. Also ich glaube, wir sind wirklich exzellent darin, wie wir Matratzen bauen, wie wir sie produzieren lassen. Ich glaube wirklich, wir haben das weltweit beste R&D-Team für Consumer-Matratzen. Wir sind exzellent darin, wie wir das Marketing machen. Also wir nutzen inzwischen keine Agenturen, weil sie uns nichts beibringen können. Ich glaube, dass wir das einfach in-house deutlich besser hinbekommen. Wir gucken, was das ganze Thema Recruiting anbelangt. Wir haben ein Team von, ich glaube, 30 Leuten im Recruiting, weil wir führen jede Woche 40 Interviews, um unseren Recruiting-Bedarf zu decken, weil wir sehr genau wissen, wen wir brauchen.
Wie viel Prozent eures Umsatzes ist ungefähr Marketing?
Ja, wir veröffentlichen ja nicht so genaue Zahlen, ne? Aber das ist schon ein zweistelliger Prozentbetrag, so kleiner zweistelliger Prozentbetrag.
Okay. Also wir reden da irgendwas zwischen 60, 100 Millionen Marketing im Jahr ist schon.
Das wird wahrscheinlich so die Richtung sein, ja.
Und der Anteil der kleineren Produkte, also jetzt Kissen, Decken, der ist dann auch in dem Bereich, also vom Gesamtumsatz geguckt?
Was meinst du? Ach so, also Kissendecken, wir haben, ne, Kissendecken, Betten sind insbesondere auch momentan ein Thema, und klar, unsere Matratzen, genauen Split habe ich sogar, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr im Kopf, aber wir gucken auch dann wieder, wie wir die Firma führen, ne? Also wir versuchen, dass sowohl die Länder wachsen, als auch dann sozusagen die einzelnen Kategorien vorankommen, und so, da gibt es dann sozusagen immer wieder Fokusthemen.
Und wenn man jetzt so guckt, ich also verfolge das, den Markt aus dem Augenwinkel, habe gesehen, jetzt irgendwie...
Schlägst auch auf irgendwas wahrscheinlich. Schlägst
auch irgendwas, habe gesehen, irgendwie, mittlerweile gibt es Matratzenfirmen, die sponsern Tennisturniere und gehen in Sports-Sponsoring rein. Ist sowas auch, was ihr macht, oder ist es zu weit weg?
Ja, Sportsponsoring kriege ich auch irgendwie andauernd Anfragen, aber bis jetzt haben wir uns da noch nicht rangetraut gehabt, weil, und das kommen wir wieder zurück zu dem Thema, wir haben Schwierigkeiten, das zu messen. Also wir wissen noch nicht so genau, wie wir damit umgehen würden. Solange wir das nicht wissen, lassen wir lieber die Finger von.
Also von diesen ganzen modernen Influencer-Marketing, ich habe geguckt, ihr seid bei Instagram präsent, aber jetzt nicht in dem Umsatz angemessener Größe. Also ich hätte jetzt gesagt, okay, da haben bestimmt hunderttausende Fans oder so da über die Jahre, über die ganzen Kampagnen akquiriert, aber ist gar nicht der Fall. Ihr habt einen Account, glaube ich, 30.000, 35.000 Follower.
Aber das ist auch wieder so ein sehr interessantes Beispiel. Wir haben uns damit beschäftigt, ob Instagram, unser organischer Account, ob der eigentlich Performance treibt. Und was wir zumindest verstanden haben und meinen zu erkannt zu haben, dass das nicht so viel bringt. Insofern, ich kenne tatsächlich auch einige Startups, die glauben, sie müssen irgendwie auf Facebook und auf Instagram ganz viele Follower haben und super Engagement haben etc. Das haben wir auch eine Zeit lang versucht, aber haben einfach keine Performance rausbekommen. Warum sollte ich das dann machen? Mhm. Also das, was wir am meisten noch sehen, ist, dass Leute diese Kanäle nutzen, wenn sie Kundenservice-Anfragen haben, faktisch. Also da muss ich ja meinen Kundenservice dran setzen als Community-Manager.
Sehr teuer, als es hilft.
Ja.
Und sag mal, aber so richtig Influencer-Marketing, also dass dann irgendwie große Testimonials oder große Accounts für euch irgendwie posten und sagen, Mensch, hier, ich schlafe gerade auf Emma, total gut geschlafen so ungefähr?
Kommt aufs Land dann. Also wir haben zum Beispiel auch in Brasilien, das fragt mich nicht, wer das ist, weil da kenne ich mich nicht so gut aus, aber in Brasilien haben wir zum Beispiel auch jetzt größere Influencer mal ausprobiert. Also wir testen Dinge. Und es gibt Länder, wo das gut funktioniert, es gibt Länder, wo es nicht so gut funktioniert. Also ohne es jetzt genau zu kennen, ich würde mal vermuten, dass es in den USA sehr schwierig wird, weil da wahrscheinlich die Preise für Influencer-Marketing so teuer schon sind, dass du damit nicht mehr anstinken kannst.
Und auch jetzt, sag mal, so die Markteintritte jetzt China und USA, das klingt ja riesig. Also, dass man sich alleine die USA zutraut als deutsche Firma, ist ja schon nicht mehr ganz normal heutzutage, machen die wenigsten.
Ja.
Ihr traut euch jetzt diese beiden Länder zu. Was macht ihr so optimistisch?
Ja, was macht uns optimistisch ist, dass wir immer wieder mit unserem Ansatz so ausprobieren, lernen und nicht zu viel Geld verbrennen, auch in der Vergangenheit immer gut vorangekommen sind. Es sind aber definitiv Märkte, die anders ticken und anders zu knacken sind. Das ist definitiv der Fall. Aber wir sind inzwischen allen Top 10 größten Matratzenmärkten der Welt oder Schlafmärkten der Welt. Und dazu gehört eben auch USA und China. Und insofern war für uns klar, wir wollen, also unser Anspruch ist es, die größte Schlafmarke der Welt zu werden. Dann müssen wir diese Länder auch angehen. Und wir haben ja jetzt mit etwa 30 Ländern sozusagen Europa bearbeitet. Wir sind jetzt erfolgreich in Lateinamerika unterwegs, Mexiko, Chile, Kolumbien, Brasilien, in Asien, Pazifik, also mit Australien, Japan, Philippinen.
Und wie macht ihr den Markt? Ist es dann immer, dass ihr dann ein Büro eröffnet oder macht ihr einfach aus Frankfurt heraus,
ja,
dass ihr dann da einfach, sagen wir mal, Landingpages und Shops hochzieht und die einfach quasi mehr oder weniger aus Frankfurt steuert oder geht ihr wirklich on the ground in den Markt?
Nee, genau, das ist, wie du beschrieben hast, wir machen es aus Frankfurt raus oder ursprünglich aus Frankfurt. Inzwischen haben wir ja weitere Büros. Aber das Ansinnen oder unsere Überlegung war, naja, um in einem Land zu starten und rauszufinden, ob der funktioniert, muss ich ja nicht ein Büro eröffnen, ist irgendwie teuer und braucht Vorlauf und dann beschäftige ich mich viel damit und setze vielleicht sogar eine komplette Supply Chain auf. Was wir eher machen, ich schicke eher mal einen Container an Matratzen rüber und verkaufe den ab, um zu gucken, ob es funktioniert. Und wenn ich sehe, dass es funktioniert, dann kann ich den Marktantritt weiter vorantreiben. Ja.
Okay. Okay.
Und dann gibt es aber nochmal spezielle Märkte. Also zum Beispiel China ist es klar für uns gewesen, dass wir Leute vor Ort brauchen. Wir haben jetzt ein Team von 30 Leuten in Shanghai inzwischen, die chinesische Strategie da vorantreiben. Und wir sehen auch andere Länder, also zum Beispiel Südkorea oder auch in Japan und Indien. Das sind so Länder, wo uns klar wird, da müssen wir wahrscheinlich auch eine lokale Präsenz haben. In Japan ist das schon der Fall, in Südkorea und Indien noch nicht. Also insofern, falls einer deiner Hörer Bock auf sowas hat, soll er sich gerne melden als Entrepreneur in Residence. Der darf sich gerne bei mir persönlich bewerben. Ja.
Okay, also ich mache da gerne die Intro.
Genau.
Ist denn nach eurer Erfahrung trotzdem dieses D2C-Modell, was ja auch das große Thema war, Startups gründen und dann direkt unter Umgehung des Handels an die Endkunden verkaufen, hat das in der Form geklappt oder hat es dann doch nicht geklappt, weil ihr ja doch auch sehr viel mittlerweile über den Handel geht, wenn ich das so lese?
Ja, also für uns funktioniert das D2C-Modell und Online-Modell sehr, sehr gut. Da wachsen wir weiterhin enorm schnell. Auch da wieder im Vergleich zum Beispiel zu bestimmten US-Wettbewerbern, die selbst in Online das Online-Wachstum nicht mehr hinbekommen. Aber was wir einfach sehen ist, dass wenn wir die größte Schlafmarke der Welt sein wollen, wie auch da sein müssen, wo der Kunde ist. Und es gibt genügend Kunden, es ist ein riesiges Segment, das gerne das Produkt erfahren möchte, bevor sie es kaufen. Und von daher sind wir sehr glücklich über die Partnerschaften, die wir mit unseren Retail-Partnern haben.
Ihr macht ja so dänisches Bettenlager, also die großen,
genau,
sind dann auch eure Partner. Das heißt, da kommen auch dann wahrscheinlich die Umsatzsprünge her, weil die halt dann irgendwie sagen, okay, ich nehme mal direkt irgendwie ein paar tausend Matratzen ab.
Ja, Retail ist ein anderes Geschäft. Also natürlich, genau, die haben irgendwie größere Order, aber natürlich ist das dann eher punktuell, ne? Nicht kontinuierlich, sondern ist dann, also wenn sie wirklich in dieser Logik arbeiten, dass sie eigene Lagerhaltung betreiben, dann sind das größere Bestellungen, aber die verteilen sich ja dann auch über sozusagen viele Wochen, wo das dann abverkauft wird. Insofern, Retail ist einfach ein weiterer Teil unserer Omnichannel-Strategie. Also ich glaube, dass es Sinn macht, das entsprechend zu bearbeiten. Weil eben Kunden, wie beschrieben, die sehen uns im Zweifel online, recherchieren uns, sehen uns vielleicht nochmal im TV, kriegen eine Empfehlung von einem Kunden, sagen ja, okay, ich will das mal aber erleben, bevor ich das kaufe. Warum sollte ich ihnen das nicht geben? Hm. Und entsprechend arbeiten wir, ich hatte es vorhin gesagt, mit 3500 stationären sozusagen Stores bereits zusammen. Ja.
Und wenn ihr jetzt so Internationalisierungsexpansion Sachen macht, dann immer über den Handel oder über die
D2C? Nee, also wir starten fast überall, ich muss gerade überlegen, ob es Ausnahmen gibt, aber fast überall erstmal online, weil damit kennen wir uns ja auch extrem gut aus. Zumal Retail, da bist du dann eher dabei, da brauchst du Leute vor Ort. Also ein Retail-Partner möchte natürlich auch eine entsprechende Betreuung haben. Der möchte irgendwie schon, dass es da irgendwie einen lokalen Ansprechpartner gibt, der vielleicht auch mal vorbeikommt, wenn es ein Thema gibt. Von daher muss man dann entsprechende Strukturen schaffen. Aber das haben wir zum Beispiel gerade gemacht. Jetzt das letzte Jahr in UK haben wir unser Team aufgebaut, in Frankreich, in Spanien. Also von daher, die Teams wachsen auch.
Mhm. Und sag mal, ich habe mal einen Artikel gelesen in der Wirtschaftswoche über euch, dass bei euch sogar Praktikanten Verträge schließen dürfen über 10.000 Euro oder sowas. Ja. Das ist auch so.
Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei uns gibt es keine Budgets, bei uns gibt es keine Approval-Prozesse. Das ist allemal diese Logik, dass man es unternehmerisch ausgestaltet.
Aber gab es auch schon mal Fuck-Ups? Ich meine, da kommt jemand hin, der ist auch kein Berufserfahrung.
Natürlich gab es auch schon mal eine Fuck-Up. Also gar keine Frage. Aber der Punkt ist doch, dass die Fuck-Ups das kleinere Problem sind im Vergleich zu, dass du das Unternehmertum verlierst. Mhm. Weil wenn ich Approval-Prozesse, wenn jetzt der Praktikant immer erstmal zu jemand anderem laufen muss und sagen muss, darf ich das jetzt? Das dauert eher länger. Und das andere ist, naja, du denkst dann als Praktikant, da guckt ja eh nochmal jemand anders drauf, so richtig gute Arbeit muss ich da nicht machen, der wird eh mehr Ahnung haben, der wird das entscheiden. Wenn ich mich dafür verantwortlich führe für 10.000 Euro, dann werde ich als Praktikant verdammt nochmal einen guten Job machen und nochmal dreimal drüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht. Mhm. Ja, also ist wirklich, es ist, ich glaube halt dieses Approval-Prozesse, Budgets haben, das ist alles dieses Risikomanagement, was große Firmen anfangen, weil sie Angst vor Fehlern haben. Aber ich glaube, man muss diese DNA wirklich, also aus unserer Sicht muss man sie beibehalten als Startup. Ich glaube, viele Startups haben ja dieses Risikofreudige, lass mal ausprobieren, lass mal testen. Aber ich glaube, man muss es beibehalten und nicht in dieses Risikoaverse, jetzt muss alles approved werden und jetzt gibt es irgendwie Entscheidungsvorlagen. Also da kräuselt sich bei mir alles. Da wird man nur langsam, da wird man weniger unternehmerisch. Das ich finde es ganz schlimm.
Okay.
Sorry, dass ich hier gerade so emotional...
Ich finde das, also ist doch gut. Du hast mir im Vorgespräch ein ganz nettes Beispiel gegeben dafür, wie ihr sozusagen prozesslos agiert und auch irgendwie ohne Budgets agiert. Das Ryanair Lufthansa Beispiel.
Ja, kann ich gerne erklären. Also die Logik ist, dass wir keine Approval-Prozesse wollen, damit Leute unternehmerisch ticken. Und mein Beispiel ist bei ganz simplen Sachen wie der Travel Policy. Wenn du sagst, die Leute dürfen für 200 Euro fliegen, und du hast einen Flug, der ist einerseits von Ryanair oder von Lufthansa zum selben Zeitpunkt. Und der Ryanair-Flug kostet 30 Euro, der Lufthansa-Flug kostet 190 Euro. Ja, was buchst du, wenn die Travel Policy dir 200 Euro erlaubt? Ja, dann buchst du den Lufthansa-Flug. Wenn du diese Policy nicht hast und einfach nur sagst dazu, ihr sollt smart im Interesse der Firma handeln, dann wirst du deutlich mehr Leute sehen, nämlich fast alle, die dann sagen, naja, ehrlicherweise, der Ryanair-Flug ist genau das gleiche, kostet nur 30 Euro, nehmen wir den.
Und aber ist einer der Treiber, du hast auch schon ein paar Mal gesagt, ist, ihr müsst Testsieger sein. Ist Testsieger sein so der wichtigste Siegel wahrscheinlich generell in dem Business? Also ist das auch so ein bisschen do or die? Also wenn man Testsieger ist, dann geht alles. Wenn man es nicht ist, dann hilft auch alles Google optimieren und alle clevere Unternehmensführung nichts, weil du brauchst den Testsieger sozusagen.
Ja, ich glaube, da ist Deutschland sehr speziell mit der Stiftung Warentest. Also wir sind ja wirklich international viel unterwegs und da ist Deutschland ja sehr einmalig, dass natürlich, wenn man bei Stiftung Warentest gewinnt, das enormer Booster ist, weil es einfach Vertrauen schafft. Aber ich glaube, was auch einem immer bekannt und klar sein muss, ist, dass ein Testsieg ein enormer Booster ist, aber den hat man nicht gebucht. Von daher ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass man das nutzt, aber gleichzeitig weiß, dass man davon nicht abhängig sein darf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben in unsere Marketingkanäle weiter investieren, dass wir, auch wenn es natürlich was kostet, aber auch irgendwie im TV zum Beispiel wirklich breit die Marke bekannt machen. Klar, also TV ist einfach ein breites Medium, was die Markenbekanntheit einfach steigert. Insofern sehen wir und messen wir, wie unsere Brand Awareness über Zeit immer hochgeht. Inzwischen sind wir an manchen Märkten bei 62% Markenbekanntheit. Und
in dem jeweiligen Land dann, das kennen dann 62%?
Genau, 62% dann wirklich Emma. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Also
auch ist ein Testsieger-Siegel der Unterschied zwischen 20% Wachstum und 60% Wachstum?
Na, ich glaube, in dem Jahr des Testsiegs, was wir hatten, das war in, das muss ich selber überlegen, ja, als der Testsieg rauskam, war das natürlich ein enormer Faktor in Deutschland des Wachstums. Dadurch aber nochmal, das ist dann nur Deutschland. Also Deutschland ist einer unserer größten Märkte, das ist richtig, aber ist auch nicht der einzige große Markt.
Werden die immer trotzdem international sehr, sehr unterschiedlich gekauft?
Ja. Also es gibt große Unterschiede. Es gibt Länder, die wollen viel, viel weicher schlafen. Es gibt Länder, die wollen viel, viel fester schlafen. Es gibt Länder, die wollen eigentlich eher Betten kaufen. Also Skandinavien ist sozusagen so ein Boxspringbettmarkt. Die kennen das Konzept von einer Matratze im klassischen Sinne nicht. Also von daher gibt es große Unterschiede, auf die wir uns dann auch entsprechend einstellen müssen.
Und auch bei dem Kauf. Also viele wollen das probeliegen, manche wollen es gar nicht probeliegen.
Genau, also du siehst ja, wenn man sich Statistiken anguckt, so in UK wird über jede zweite Matratze inzwischen online gekauft. Und wenn du in Südeuropa guckst, in Italien, ich weiß nicht genau, wo es genauer liegt, aber vermutlich sogar noch unter 10%, was da online verkauft wird. Also von daher, die Märkte sind in unterschiedlichen Stadien. Aber ich glaube schon, dass man natürlich überall den Trend dahin sieht, dass immer mehr online gekauft wird. Nichtsdestotrotz glauben wir daran, dass auch der Handel weiterhin bestehen bleibt. Natürlich hat der eine Herausforderung durch den Switch in den Online-Kanal, aber Handel per se wird weiter bestehen bleiben, glaube ich fest dran. Und deswegen fahren wir diese Omnichannel-Strategie auch.
Aber aus Retouren-Gesichtspunkten ist eine Matratze schon ein super Produkt.
Retourenseitig definitiv besser als Fashion. Genau. Das ist richtig, aber trotzdem ist es auch eine Herausforderung. Also auch wenn unter 10% der Matratzen zurückkommen, musst du natürlich überlegen, was du damit machst. Also weil ich meine, allein aus Umweltgründen, ne? Ich meine, wir hatten darüber gesprochen, das ist ein sehr großes Produkt. Und von daher, was wir jetzt angefangen haben, ist, wir nennen es Emma Second Life, dass wir die Matratzen aufbereiten und als eben neuwertige Produkte auch wieder
vermarkten. Also eine, die nach wenigen Tagen retourniert wird?
Genau, ne, das sind der Kunden, genau, die innerhalb von 10 Tagen sagen dazu, passt mir nicht, oder teilweise nach einer Nacht auch sagen, wie, glaube ich, das ist nicht meine, oder falsche Größe bestellt haben, ja, aber dummerweise schon ausgepackt war, bevor sie das dann sehen. Also das sind so Produkte, werden kontrolliert bei uns sozusagen, welche geeignet sind zur Aufbereitung, aber das ist so eine Sache, die wir halt auch vorantreiben wollen, weil auch wenn es niedrigere Tourenquoten sind, ist uns wichtig, dass es irgendwie nachhaltig funktioniert.
Generell ist ja interessant, dass man ja auf den ersten Blick denkt, so Exzellenz and Execution heißt super militärische Prozesse und total präzise zu sein und alles und irgendwie so alles genau zu steuern, damit man halt diese Exzellenz hinbekommt. So hätte ich es mir auch vorgestellt, ne? So was man so Startups, die dann execution stark sind, immer so auch zubilligt. Jetzt erklärst du aber so ein bisschen eigentlich mein großes Learning hier im Podcast, execution stark sein heißt jetzt irgendwie vor allen Dingen sehr viel Verantwortung auf die Mitarbeiter übertragen, gar nicht selber in die Prozesse reingehen, sondern die Leute das machen lassen, die sozusagen zu empowern, den Budgets zu geben.
Keine Budgets zu geben, sondern nur zu sagen, mach das Beste draus. Also im Sinne von, wenn es Sinn macht, irgendwo 500.000 zu investieren, dann soll die Person das ruhig machen. Also die Logik bei uns ist immer, vielleicht das einmal zu Verständnis, wenn jemand 500.000 ausgeben will und es macht Sinn, dann schreibt die Person eine E-Mail vielleicht nochmal ein paar Personen rum. Ne? Das ist, was wir sogar dann erwarten, dass sie einmal eine E-Mail rumschicken nach einer Entscheidung. Die Entscheidung ist schon getroffen. Und einfach Leute informieren. Und dann hat man ja immer noch notfalls irgendwie 24 Stunden Zeit zu sagen, zu, die Idee finde ich aber gar nicht so intelligent. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne einbringen würde. Aber das, da wartet keiner auf ein Approval, sondern legt einfach los. Und das, was wir schon vorhin besprochen haben, ja, da kann mal Fehler passieren, aber die Fehler tun weniger weh, als wenn man das Unternehmertum verliert. Und der andere Teil, wie du auch gerade angesprochen hast, so ja, den Leuten die Verantwortung geben, 100%. Ich glaube, was aber enorm wichtig ist, dass du die richtigen Leute heierst. Und wir unterstützen ja auch inzwischen andere Startups, was wir mit denen immer wieder besprechen ist, ihr müsst euch überlegen, wie ihr rekrutiert. Weil mir bringt es nicht, jemanden zu hiren, der vielleicht Online-Marketing schon seit 10 Jahren gemacht hat, aber einfach nicht innovativ und weiterdenken kann. Also wenn wir rekrutieren, wir gucken uns Themen an, wie unternehmerisch tickt jemand, wie, zumindest mal salopp sozusagen, wie smart im klassischen Sinn, logisch denkend ist jemand, wie krempelt er die Ärmel hoch? Also ist das jemand, der exekutieren kann? Und wie geht er in der Kollaboration mit anderen Menschen sozusagen um? Also People Leadership nennen wir das. Das sind so die Dimensionen, die wir uns angucken. Die haben nichts mit Erfahrung zu tun, sondern die sind persönlichkeitsgetrieben. Weil wir glauben daran, dass eben entsprechende Talente, Leute, die unternehmerisch ticken, Leute, die Prozessexzellenz schaffen können und wollen, dass es fast egal ist, was die vorher gemacht haben, das werden die hinbekommen. Weil es ist ja auch nicht Rocket Science.
Ich bin etwas eingeschüchtert, denn meine Podcast-Kollegin Lea Kramer und Verena Pauster müssen einen dermaßen tollen Hinweis gegeben haben auf die Techniker Krankenkasse, dass ich mich kaum traue nachzulegen. Jedenfalls geht es darum, die Techniker Krankenkasse bietet einen Informationsservice rund um das Thema Sozialversicherung, insbesondere für Menschen, die gerade gründen. Ich kenne die Situation selber noch ziemlich genau. Als wir gegründet haben, gab es auch eine ganze Reihe von Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse, unsere eigenen, die unserer Mitarbeiter, verschiedenste Fälle, die man gerne geklärt haben möchte. Und genau dazu berät die Techniker Krankenkasse jetzt kostenlos, hat Zeit für jeden, egal ob ihr dort versichert seid oder nicht. Die wollen einfach Startups helfen und Startups natürlich auch früh kennenlernen. Es gibt dazu einen kostenlosen Rückrufservice. Also ihr macht einen Termin aus, dann rufen die euch an und beraten euch rund um das Thema Sozialversicherung. Wer dazu Fragen hat, alle Infos, Social Pizza, so heißt das, Social Pizza, ein Wort, socialpizza.tk.de, unter diesem Stichwort einfach mit den Kollegen von der TK sprechen und alle Fragen rund um Sozialversicherungsverhältnisse in Startups direkt klären. Link zum Hinweis natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast. Warum hast du, also ich meine, das klingt, ist ja eine wachsende Firma, profitabel, Top-Team. Warum hast du die Mehrheit abgegeben? Hättest du nicht auch ein paar Prozent abgeben können? Ich verstehe schon, dass man auch ein bisschen was vom Tisch nehmen möchte, wahrscheinlich auch ein bisschen Sicherheit haben will. Und wenn man, aber warum direkt die Mehrheit abgeben?
Naja, es war einfach eine Diskussion, die wir damals hatten, wie wir das Ganze strukturieren. Und am Ende ist es ein Geben und Nehmen, glaube ich. Also von daher, und das ist okay, wir haben ja das so strukturiert, dass, und da sind sowohl Haniel als auch wir von überzeugt, dass wir das so weitertreiben sollten, in der Logik, wie wir es machen. Mhm. Und von daher haben wir die Freiheiten und die, ja, diese DNA, die wir haben. Also Teil des Deals war für uns immer klar, die DNA von Emma wird sich nicht verändern, wenn wir so einen Deal machen. Sonst hätten wir eher so einen Deal nicht gemacht.
Emma ist ja jetzt so ein bisschen auch so dieses Phänomen, dass man gerade sieht, dass viele Startups auf einmal, ihr seid ja gar nicht so jung, aber aus der aktuellen, letzten ein, zwei Jahre gibt es ganz viele Startups, die heißen so wie irgendwie Mädchen- oder Jungennamen. Ja, ne? Also so, ja. Da war die eine der frühen, gab es da einen Grund für? Also wie kommt man auf Emma?
Ehrlicherweise gibt es da gar nicht so die spannende Erzählung zu. Das war mal ein Projektname. Wir sind ja, ich hatte es ja gesagt, wir hatten einen Online-Shop für Matratzen ursprünglich gehabt und Emma war dann ein Projekt so an der Seite. Ich glaube, heute kann keiner mehr in der Firma genau sagen, wie dieser Projektname zustande gekommen ist. Also es gab natürlich US-Wettbewerber, die auch so Menschennamen hatten, ja. Oder auch in den UK. Also daraus kam das meines Wissens nach, dass wir am Ende einen Menschennamen verwendet haben. Und als wir dann gesagt haben, okay, jetzt ist das Projekt fertig, das launchen wir jetzt. Wie heißt das Ding denn jetzt? Wie heißt das Baby denn? Ja, lass Emma nennen. Also war doch bisher Projektname, hat sich doch jeder mit identifiziert hier in der Firma. So und so ist es Emma entstanden. Also ist jetzt auch wieder nicht so eine, wir haben den Markt groß analysiert und haben da sehr diligent entschieden, was jetzt da am besten passt aus Markenpositionierungssicht oder ähnlichem. Also
ihr habt ja am Logo oder generell
viel gemacht, ne? Da muss ich dich quasi enttäuschen, ja.
aber trotzdem, am Logo zum Beispiel habt ihr auch recht viel gemacht. Ne? Ich habe irgendwie gesehen, es ging mal los irgendwie, dass es mal blau war und ja, dann könnte man nachlesen.
Jetzt sind wir orange.
Genau, dass irgendwie blau scheinbar nicht ausreichend conversionstark sei.
Ja, ob jetzt eine Farbe die Conversion so schnell entweist, weiß ich nicht. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, dass wir uns relativ spät mit Marke beschäftigt haben. Und das, was wir jetzt endlich mal getan haben, ist uns aufgefallen, ja, wir wollen den Leuten helfen zu einem besseren Leben. Und Leben ist nicht irgendwie blau einschläfernd, sondern das ist eher etwas Orangenes, Energetisierendes. So kam das zustande. Aber das haben wir jetzt ja eben erst nach ein paar Jahren Emma uns genauer angeguckt. Am Anfang hatten wir davon keine Ahnung.
Glaubst du, dass der ganze Markt sich noch ein bisschen konsolidiert? Ihr habt ja schon auch, glaube ich, übernommen, also ein paar Zukäufe gemacht, ne? Dennoch gibt es jetzt ja aus der damaligen Phase und generell gibt es recht viele. Man liest da immer Matratzenkrieg und so. Also so ein typisches Segment oder eine Entwicklung, wo man so denkt, eines Tages wird sich das konsolidieren, wie das bei den Gutscheinseiten oder jetzt bei den Lebensmittel-Quick-Commerce, da gibt es ja auch ganz viele Firmen, die es, und am Ende bleiben nur ein paar und kaufen sich dann gegenseitig. Ist das bei euch auch so?
Ja, ich glaube, gefühlt passiert das schon seit einer gewissen Zeit. Also es waren sehr, sehr viele Wettbewerber zu diesem Zeitpunkt um 2015, 2016, sage ich mal, gestartet. Aber es hat sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Also man sieht jetzt in der Industrie oder in den Ländern, eigentlich ist wirklich sehr länderspezifisch, wer sich da jetzt etabliert und wer da auch weiterhin dabei ist.
Wer ist neben euch relevant?
Ja, und das Interessante ist, es ist in Europa oder fast weltweit, muss man sagen. Weltweit ist das immer ein regionaler Markt. Also wir sind jetzt schon eine der internationalsten Marken, die es überhaupt gibt. Also wir haben einen anderen Wettbewerber, Kernwettbewerber in Deutschland versus Frankreich versus UK versus Spanien versus Portugal. Also du kannst eigentlich alle Länder nennen. Es ist immer ein anderer Kernwettbewerber, den wir da haben.
Und wer ist in Deutschland am stärksten?
Ich glaube, das ist bekannt. Also Bet1 ist ein großer Spieler sozusagen aus Berlin.
Und den irgendwie zusammengehen, kennt man sich da, spricht man über sowas oder ist das kein Thema?
Ja, ich glaube, er hat seine Strategie, wir haben unsere Strategie und.
Aber ihr kennt euch?
Nicht persönlich sogar, ja.
Ach gar nicht?
Noch nie getroffen, nee.
Okay, und in anderen Ländern, wie tauscht man sich da mal aus oder so? Oder
ja, also wie gesagt, es hängt so ein bisschen vom Land und dann mit dem Wettbewerber ab. Es gibt Länder in UK oder in Frankreich, da hat man sich sogar schon mal getroffen. Aber es ist ein sehr lokales Geschäft. Ja.
Wer hat denn die europäischen Casper Operations übernommen, als sie zurückgegangen sind nach USA?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eher so diffundiert. Ich glaube, die Leute wurden eher gekündigt und haben sich auf andere Bereiche verteilt. Ich meine, sie hatten ein Büro in Berlin gehabt, so, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber da bin ich jetzt auch nicht so tief drin.
Und gibt es so noch klassische Marken aus der, sagen wir mal, Vorzeit, also von vor 22, 30, 40 oder 100 Jahren, die da auch noch eine Rolle spielen oder sind es im Wesentlichen jetzt diese neuen Marken?
Nee, klar, also sozusagen die klassischen Marken, die traditionellen Marken gibt es weiterhin. Wir haben das vorhin gesagt, wir haben eine mal gekauft, tatsächlich, da haben wir einmal was dazu gekauft, das war Dunlopillo. Aber es gibt ähnlich wie diese Online-Spieler und neuen Spieler, wie wir in jedem Land eigentlich jemand anderes haben, ist das genauso im traditionellen Bereich. Also es gibt eigentlich nur einen internationalen Spieler, hat man vorhin mal kurz gesagt, Temptur ist einer oder ist sozusagen die, ich sag mal, andere internationale Schlafmarke, die es noch gibt neben uns. Die sind in vielen, vielen Ländern auch aktiv, mehr als uns wahrscheinlich. Aber ansonsten ist das immer ein lokales Spiel, immer eine andere Marke.
Woran liegt denn das eigentlich? Es wirkt doch nach einem Markt, der auch irgendwie Skaleneffekte ganz gut gebrauchen könnte.
Ja, und ich glaube, das ist Teil des Themas, was wir auch vorhin hatten. Wo wird produziert? Du produzierst oft lokal, weil einfach der Transport so teuer ist. Und ich glaube, dass aus dieser historischen Logik heraus, dass dann Konsolidierung über Länder hinweg vielleicht gar nicht so viel Sinn gemacht hat, ist jedenfalls so meine Erklärung. Ob das jetzt wirklich das der Fall ist, wahrscheinlich kann man da sogar mal eine Arbeit drüber machen, warum das der Fall ist. Ich weiß es nicht im Detail. Das wäre jetzt meine Erklärung.
Und ist das Endgame dann für euch eines Tages, das Ding an die Börse zu bringen oder so?
Muss es ein Endgame geben?
Ich weiß es nicht. Also manchmal, es klingt immer so martialisch, Endgame. Ja? Aber,
dafür gehe ich eher ins Kino. Ja, das Endgame. Ja.
Aber ist das eine Vision, die du hast?
Ja, erstmal, ich hatte es ja gesagt, ist das Ziel, dass wir weltweit die führende Schlafmarke werden. Und da haben wir noch ein bisschen was vor. Das sind schon dicke Bretter, die wir bohren müssen. Wir hatten ja über China und USA gesprochen. Also von daher, wir haben noch genügend Themen vor uns.
Aber ich meine, gerade mit frischem Kapital, mit ein bisschen Börse und so, wäre das ja auch machbar.
Ja, ich meine, ob Börse jetzt immer so der Segen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Also, ich meine, du hast ja auch immer entsprechende Vertreter hier, die auch börsengelistet sind. Mit einem hatte ich mal gesprochen, der mir sagte, wenn du an der Börse bist, bist du eigentlich gar nicht mehr richtig unternehmerisch unterwegs. Du musst so viel dich mit diesem Börsenkrams und dem Entertainment der Analysten beschäftigen. Macht eigentlich nicht so viel Spaß. Also von daher muss man sich, glaube ich, schon sehr genau überlegen, ob man sowas machen will.
Okay.
Und also klar, es gibt natürlich Unternehmen, die müssen es machen, weil sie sich finanzieren müssen. Aber da haben wir die luxuriöse Situation, dass wir eben profitabel laufen und das nicht brauchen. Ja.
Und auch solche Expansionen jetzt nach USA und China gleichzeitig, könnt ihr alles aus dem Cashflow dann stemmen?
Das tun wir gerade, ja.
Wow, kann man sich ja nur grob vorstellen.
Ja, aber das ist ja das, was wir auch vorhin gesagt hatten. Ich glaube, es geht nicht so sehr ums Kapital, sondern das Unternehmerische ist doch das Spannende, wenn du limitiertes Kapital hast und trotzdem das meiste rausholen kannst.
Also von daher. Ich gebe dir recht, aber trotzdem, du musst ja irgendwem schon am Ende Geld bezahlen, der die Matratzen für euch herstellt und.
Natürlich, aber und klar, es gibt genügend Beispiele. Wir haben jetzt Casper mehrfach angesprochen. Ich glaube, die haben 500 Millionen US-Dollar inzwischen eingesammelt gehabt.
Also 500-fach von euch.
Ja, deutlich mehr. Und die haben ihre Wachstumsschwierigkeiten zurzeit auf dem US-Markt. Also ich glaube, dass Kapital per se nicht die Lösung ist. Ich glaube teilweise sogar, dass es hinderlich ist. Also durch diese DNA, die wir entwickelt haben, ich habe mit Manu, als wir gestartet sind, darüber diskutiert, ob wir ein Telefon kaufen sollten für 60 Euro oder ob nicht auch ein Telefon für 20 Euro es tut. Also das hört sich erstmal ein bisschen banal an, aber einfach wirklich immer wieder zu überlegen, ob das Geld gut ausgegeben ist. Das macht, glaube ich, einen Unterschied. Und entsprechend auch in China oder in den USA. Okay, wie gehen wir jetzt vor, ohne jetzt einfach zu viel Geld zu verbrennen? Natürlich müssen wir investieren. Aber lass uns smart investieren. Ich glaube, das ist das Unternehmerische.
Okay, also ich gebe dir recht, das, besser geht's nicht. Wenn man das hinbekommt und wenn man da jetzt keine Investoren aufnehmen muss, das ist natürlich wahnsinnig charmant, wenn man dann diese Märkte erschließen kann. Gigantisch. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, jetzt USA und China, als rein die Marktgröße, wenn man da jetzt reinkommt, kommt der wahrscheinlich bald dann über eine Milliarde Umsatz.
Wir haben durchaus noch Ziele.
Sag mal.
wir sind ja immer so diese Understater, ne? Im Sinne von, wir gehen da keine großen Dinge raus, aber wir wollen im ähnlichen Korridor wieder wachsen, in absoluten Zahlen, wie auch jetzt letztes Jahr. So, letztes Jahr sind wir 250 Millionen gewachsen. Also es ist anspruchsvoll, muss man auch dazu sagen. Wir setzen uns gerne ambitionierte Ziele. Ob es dahin kommt, müssen wir mal sehen.
Das heißt, ihr werdet in den nächsten, sagen wir, 18, 24 Monaten wird dann die Milliardenumsatzschwelle.
Wenn das passiert, wäre ich nicht traurig.
Das glaube ich. Und es ist ja ein Riesenmarkt, weil
Schlafen muss jeder. Und, wie eingangs erwähnt, ist super wichtig.
Und also
deswegen mein Schlaftipp auch, den Wecker nutzen, um sich zu erinnern, dass man endlich mal ins Bett gehen sollte. Das ist immer so mein Problem. Um 23 Uhr klingelt mein Wecker, um mir zu sagen, Dennis, jetzt hast du noch eine Stunde Zeit, du musst jetzt bald ins Bett gehen.
Also Reverse Alarmclock.
Das einzige Ätzende ist, kann ich dir auch noch sagen, wenn du vergessen hast, den auszustellen und schon um 22 Uhr eingepennt bist. Das ist kacke. Ja. Dann wirst du wieder aufgeweckt. Aber ansonsten ist das eigentlich ein ganz guter Tipp, für mich zumindest.
Okay. Krass. Also was für ein Riesenladen und was für Möglichkeiten auf einmal. Hättest du das am Anfang so erwartet?
Oh, um Gottes Willen. Nee. Also, wir haben gedacht, aber das war ja auch, ne, mit Investoren das Problem. Ich habe aufrichtig gedacht, 10 Millionen umzusetzen nach 5 Jahren, das ist schon viel. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Aber wir erzählen es mal den Investoren. Aber klar, kannst du dir vorstellen, wenn du zum VC läufst und sagst ihnen, wir machen 10 Millionen Euro Umsatz nach 5 Jahren, und dann denkt ihr sich, das ist auch noch inklusive Mehrwertsteuer vor Stornos. Und dann erreichen die das ja eh nur zur Hälfte. Und pipapo, dann kommt am Ende irgendwie 2 Millionen realistischer Umsatz raus. Da gibt dir ja keiner Geld für. Und ja, das war Fluch und Segen zu der Zeit. Ja, also im Sinne von, damals war es ein bisschen Fluch, weil wir dachten, Mist, kann ja nicht sein, dass wir kein Geld bekommen. Und heute wissen wir, das hat uns stärker gemacht.
Aber es gibt ja auch so Mantras in der Startup-Welt. Egal was du machst, sorg dafür, dass du einen möglichst großen TAM, also diesen berühmten TAM, Total Addressable Market, hast. Dann wird schon alles gut werden, so ungefähr. Und am Ende erkläre ich mir auch so ein bisschen den Erfolg in diesem Segment damit, dass einfach der TAM riesig ist, weil es ist wirklich... Nennen wir ein Produkt, was jeder braucht. Klar, also vielleicht jetzt ja, Wasser oder Impfstoff oder so, aber es gibt halt wenig. Bei Matratzen ist es ja wohl so. Und also wahrscheinlich ist es
vielleicht. Ich glaube, der Tipp ist grundsätzlich gut, dass man sich einen TAM aussuchen sollte, einen Markt aussuchen sollte, wo der TAM möglichst groß ist. Ich glaube schon, weil man sich halt nicht ausmalen sollte, dass man in einem kleinen Markt da realistisch 80% Marktanteil haben kann. Von daher hilft das, wenn der groß ist. Ich glaube aber nicht, dass es. Ich glaube, das ist nicht am Ende die Frage, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Ich glaube wirklich, es geht am Ende um die Execution, wie du deine Firma baust, was für Leute du hast, wie du daran gehst, ob du smarte unternehmerische Entscheidungen triffst.
Okay, verstanden. Also ich glaube, man kann sich jetzt unter immer mehr vorstellen als vorher. Es ist mehr als eine Matratze für mich geworden.
Würde
mich
freuen.
Ja. Ich habe auch schon im Vorfeld hier bei uns im Büro gehört, der eine oder andere Kollege hatte sich irgendwie immer bestellt. Also insofern.
Auf dem Weg hier gerade rein bin ich an einem Paketboten vorbeigefahren, der gerade eine Emma-Matratze ausgeladen hat. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen.
Ist es auch mit Emma drauf, dem Paket?
Ja, klar.
Also ist also okay. Also Word of Mouth spielt auch eine Rolle dann offensichtlich.
Ja, also ich meine, wenn wir schon so eine großen Box verschicken, dann macht es auch Sinn, das Logo groß drauf zu schreiben. Ne?
Aber habt ihr dafür optimiert oder so? Nee, das ist einfach.
Ja, wo ich ganz stolz drauf bin, wir haben die Box so optimiert gehabt, dass wirklich das Unpacking ein bisschen netter ist. Aber ansonsten ist das jetzt nicht, das ist jetzt mal nicht Performance optimiert, so nach dem Motto, müssen wir das Logo so oder so drum drauf drucken.
Alles klar. Also, wer demnächst smart schlafen möchte und sich einen Wecker stellen möchte, vielleicht weil er sich so auf seine Matratze freut, der kann das bei Emma tun, oder wer da arbeiten möchte, kann sich bei dir melden.
Auch, gerne. Wir suchen immer talentierte Leute, unternehmerische Leute.
Genau. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Ja, danke dir.
Alles klar.
Spaß gemacht.
Ciao.
Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen und macht Fehler. So auch Menschen bei uns, so auch ich, so auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfallt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln. Die Rede ist vom Cybersecurity-Unternehmen SoSafe, die euch, die eure Belegschaft, die eure Kolleginnen und Kollegen, die Firmen sowie Systeme davor schützen, dass andere Menschen häufig mit KI-generierte Mails versenden, mit zum Beispiel so Betreffzeilen wie jetzt Login-Daten ändern für neues Kundentool oder Cloud-Account wurde deaktiviert, hier klicken oder. Ihr wisst, was ich meine. 85% aller Cyberattacken auf Firmen sind deswegen erfolgreich, weil Menschen auf Sachen reingefallen sind. Und genau davor schützt SoSafe, indem sie Angriffssimulationen fahren, indem sie Risikoanalysen durchführen, indem sie eine Human Firewall in eurer Firma aufbauen, so nennen sie das. Und sie machen allen Hörerinnen und Hörern folgendes Angebot. Ihr könnt euch selber attackieren lassen, natürlich ohne Risiko und Gefahr, um zu testen, wie sicher eure Systeme sind. Alles kostenlos, um SoSafe kennenzulernen. Übrigens, die durchschnittliche Klickrate von Leuten auf Attacken von SoSafe liegt bei 30%. Gerne rausfinden, wo eure liegt und feststellen, wie hoch die Gefahr ist. SoSafe.de/OMR hilft da sehr. Nochmal, SoSafe, ein Wort, SoSafe.de/OMR.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.